Bei mir zu Gast wieder mal der Toni Nadi. Anfangs 19. Jahrhundert. Ich habe irgendwo auch noch ein Buch rumliegen. Dort hat man die Leute hat man vermessen. Äußerlich vermessen. Nase, Hirngröße, Ohrengröße, Ohrläppchen. Und hat dann gemeint, aufgrund von diesen Charakteristiken können wir Verbrecher oder gewisse Eigenschaften ins Innere, vom Inneren herauslesen.
Man hat dort irgendwie gespürt, dass irgendetwas zu tun hat mit dem Schädel und dem Kopf auf den Charakter des Menschen. Und da ist zum Beispiel der Lavater, der Pfarrer und Schriftsteller, der hier in Zürich, in St. Peter, Pfarrer war, hat so zu dem Thema geforscht und auch mehrere Bücher geschrieben.
Eben, ich habe hier Erich Wulfen, Gauner und Verbrechentypen. Das ist physiognomisch, ich kann es wohl fast nicht sagen. Bist du einfach ausgemessen worden?
Ja, und der hat dann gesagt, ja, die Form vom Ohrenläppli oder von der Nase oder so sagt etwas aus über den Charakter des Menschen. Das heisst, so wie das Aussehen bestimmt oder sagt aus, wie der Mensch tickt. Man hat aufgrund der Kopfform gesagt, ja, also wenn da drunter etwas sehr gut ausprägt ist, dann hat er halt eine größere Stirn. Ein guter Denker hat eine grosse Stirn. Aber heute ist das nicht anerkannt. Heute sagt man, das ist eine Irrlehre, oder?
Eine komplette Irrlehre. Aber gibt es da heute noch Jünger, die glauben?
Ja. Ich habe viele Vorträge gemacht über Hirnforschung. Und wenn ich gesagt habe, kritische Bemerkungen gemacht über Psychophysiognomie, hat es in praktisch jedem Vortrag einen gehabt, der gesagt hat, nein, sie kommen nicht raus, das ist etwas Seriöses. In Zürich gibt es ein Institut, ein Karl-Hutter-Institut, wo man kann, nach dieser Lehre von Körper- und Schädelform kannst Berufsberatung machen, Eheberatung, Laufbahnberatung, alles. Ich kann ein Gutachten machen über mich. Psychophysiognomisches Gutachten. Das ist noch lustig.
Was ist rausgekommen?
Der Trich ist gestanden, ja, der Mann mit dieser Stirn, der ist relativ gescheit, aber so, der ist unführbar, der braucht einen grossen Freiraum vom Funktionieren, ist aber sehr kreativ und ein guter Selbststatter.
Und auf was? Also wenn ich jetzt dein Ohrläppli anschaue, muss ich sagen, es ist völlig richtig, was Karl Hutter über
dich gesagt hat. Dem Gutachter habe ich ein Foto geschickt. Und aufgrund von dieser Foto
hat er die Analyse gemacht. Ja, natürlich war es nicht der Karl Hutter, der ist ja anfangs...
Der ist 1912 gestorben. Aber in Zürich gibt es eine grosse Schule, wo man kann nach dieser Methode lernen. Heute sagen wir, es ist eine Pseudowissenschaft, aber viele glauben daran.
Dann die Idee von der Kirngeografie. Die ist ja auch nicht neu.
Da hat es verschiedene Forscher gegeben oder Ideen und Ansätze gegeben. Das eine ist von Gall.
Das ist aber 18. oder sogar 17. Jahrhundert.
Nein, das ist 19. Jahrhundert, kann man sagen. Der hat gesagt, der Kopf hat 27 Teilfähigkeiten, zum Beispiel Rechnen, aber auch Liebe. Und so hat er eine völlige Kategorisierung gemacht, die wir heute nicht mehr machen würden. So Kompetenzen und Gefühle und alles hat er 27 Felder gemacht auf dem Schädel und so zuteilt.
Die Idee an sich ist ja richtig mit Hirnregionen, aber wie ist er denn zu seinen Feldern gekommen?
Er hat nicht das Hirn angeschaut, sondern er hat den Schädel angeschaut. Schädelform.
Ja.
Schädelform hat ihm gesagt.
Da vorne in der Mitte sieht nach Herz aus.
Ja. Das ist. Jede Fähigkeit hat ein gewisses Hirnareal, das zuständig ist für die Funktion X.
Aber es ist ja schon lustig, dass so eine Grundidee, jetzt sagen wir, am Schädel aufbaut. Heute sind wir jetzt im Schädel drin, aber die Idee ist ja eigentlich die gleiche.
Ja, die Idee, die ist historisch gewachsen, mitgewachsen, nur die Methoden und Technik, nach der man die erfasst, hat sich geändert. Als ich Student war, 1972, in der Anatomie, beim Faller, der hat gesagt, schau, Studenten im Senior kommen mit einem EEG, Intelligenz und Persönlichkeit erfassen.
Wann war das?
1972. Heute kommt niemand mehr auf die Idee, man könnte so etwas machen. Anfang der 80er Jahre ist CT gekommen. Und dann hat man das Gefühl gehabt, jetzt mit dem CT kann man auch so den Charakter erfassen und vielleicht herausfinden, ob einer kriminell oder potenziell kriminell ist. Das heisst, die gleichen Ideen, die der Lavater hatte vor 200 Jahren, sind wieder aufgetaucht, einfach mit einer anderen Methode.
Aber wieso will man denn das überhaupt wissen?
Der Mensch hat ein grosses Bedürfnis, das Hirn zu verstehen und zu verstehen, wie funktioniere ich, wie funktioniert der Mensch, wie tickt der Mensch. Das ist, glaube ich, das Grundbedürfnis der Menschheit.
Ja, aber so die Vorstellung, dass man quasi Gedanken kann lesen kann, also das ist ja ein mentaler Hausfriedensbruch. Wie es dann der John Dylan Haynes ausdrückt. Also, wieso will man das?
Man will das Hirn verstehen. Man will den Mensch verstehen.
Aber es geht Grund... weit darüber aus. Ich will quasi wissen, bevor du etwas machst, was du jetzt dann gerade machen wirst.
So präzise kann man sicher nicht voraussagen. Aber die Forschung...
Nein, aber das ist ja, wenn ein Musk oder ein Zuckerberg Milliarden investiert, ja, dann wollen sie ja genau das.
Ja, mit der künstlichen Intelligenz. Der Musk hat aus der Erwartung selbstfahrenden Auto. Es gibt 5 Stufen ein, wo von, man hat einmal gesagt, 2020 haben wir automatische Autos, die fahren. Da kann ich Zeitung lesen, mit der Freundin diskutieren während dem Autofahren. Aber die erste Stufe von 5 potenziellen Stufen, die definiert sind, funktionieren. Und zwar nur auf der Autobahn, auf dem Berliner Pass, funktioniert das schon nicht mehr. Die Realität ist viel komplexer, schon auch im Hirn. Das, was der John Dylan Haynes forscht, das sind erste Ansätze, das sind ja, mehr als Spielerei. Aber es ist, denke ich, auf einem neuen Level ein weiterer Versuch, zu verstehen, wie tickt der Mensch, was funktioniert.
Aber dass man jemals Gedanken lesen könnte, dass man jemals voraussehen könnte, das ist ein potenzieller Verbrecher wegen dem und dem und dem, das ist reine Fiktion.
Das ist Science Fiction.
Das ist Science Fiction und es wird wahrscheinlich nie dazu kommen.
Denke ich auch. Wobei jetzt die Amerikaner haben den Lügendetektor.
Ja gut, funktioniert ja auch nicht wirklich.
Aber das sie glauben daran, sie setzen sie und bei uns in Europa sagt man dummes Zeugs.
Mhm. Also vielleicht gerade zum Lügendetektor. Wie schätzt du denn das ein? Also ja, wie, ja.
Mein Lügendetektor erfasst die Veränderung von der Oberflächensensibilität vom Schwitzen oder vom Wärmen von der Haut. Und wenn ich denke, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage,
Schweiz ist unter Umständen genau gleich, wie wenn du lügst.
Aus Angst oder Vorangst, und wenn ich ein guter Lüger bin, der merkt das nicht. Und vielleicht ist mir gerade etwas Blödes zu Sinn gekommen. Ich habe ja nicht unter Kontrolle, was der Mensch gerade jetzt in dem Moment denkt.
Mhm. Also es ist eben nicht so einfach, wie man meint. Nein. Wenn jemand lügt, dann leuchtet es nicht einfach in der Hirnregion X und dann weiss man, das ist ein Lügenzentrum.
Nein, das gibt es nicht.
Das ist komplex, das ist rhizomartig, unendlich rhizomartig und es ist einfach bei weitem nicht so einfach, wie man sich das vorstellt.
Es sind sicher 7-8 Regionen, wenn nicht noch mehr, die miteinander interagieren.
Und sie interagieren eben gleich, ob du lügst oder nicht lügst. Das ist eben das Entscheidende.
Mit dieser Messmethode habe ich ja nur den Energieverbrauch von der Hirnregion, wo aufgeteilt ist in Würfel von 1 bis 3 mm. Ob die vermehrt aktiv sind oder weniger aktiv sind, das kann ich erfassen. Was der wirklich denkt, das sieht man hier nicht. Sondern wir erfassen Veränderungen vom Sauerstoffverbrauch respektive Energieverbrauch in den einzelnen Hirnregionen oder Blutgefäßen. Und über das Psychologische, das ist Spekulation, Musterinterpretation und viel mehr kann man im Moment nicht, vielleicht in 100 Jahren.
Ich habe ja, oder wir beide haben ja einen Vortrag gesehen von John Dylan Haynes, wo er ja quasi uns Bilder präsentiert hat. Das ist mir dann vorgekommen wie so UFO-Bilder vom, wie heisst das, der UFO-Forscher, der Schweizer?
Von Däniker.
Von Däniker, wo man ja UFOs erstaunlicherweise nie detailliert sieht, aber so verschwommen auf einem Bildschirm könnte sagen, okay, es sind UFOs. Hat uns so verschwommene Bilder gezeigt und hat gesagt, das sind... Jemand denkt etwas und das wird jetzt übersetzt im Bild. Aber wir sind noch weit entfernt, dass ich jetzt mein Denken, könnte man mich anschliessen und dann könntest du quasi mitschauen, was ich jetzt wirklich denke und was ich sage. Und
das ist weit weg. Man kann sagen, die Zentren so und so, die führen, wenn du traurig bist. Das kann man sagen. Aber warum du traurig bist, keine Ahnung.
Aber du kennst ja John Dylan sehr gut. Ist ja. Denn er in seiner Vorstellung, was machbar ist, ist er auch realistischer geworden?
Ich denke, der ist sehr realistisch. Und wenn man seine Forschung anschaut und was er so in seinen Büchern beschreibt, das ist auch sehr philosophisch. Er ist nicht nur da der Hirnvermesser, der Blutdurchflussgeschwindigkeit misst, sondern er macht sich breite Gedanken über Denken, über Bewusstsein, über Entscheiden, über Gefühle und so weiter. Wenn einer sagt, ja, ich kann erwarten, oder sehe ich, ob einer kriminell ist, das ist eine naive Vereinfachung von der Realität. Und das, wenn man es genau liest, ist das John Dylan Haynes klar. Der unvorsichtliche, oberflächliche Leser tut das überinterpretieren.
Gut, das sind halt die Medien an sich, die eine gute Story wollen.
Ja.
Weißt du, ich komme zu sprechen daraus, der Peter Kurer, das ist ehemaliger UBS-Verwaltungsratspräsident. Ja. Der hat auch mal einen längeren Beitrag in der NZZ, hat eine Plattform bekommen, wo er auch so tut oder vorgegeben hat, oder wahrscheinlich glaubt das auch, dass quasi morgen der Mensch durchschaubar ist. Was ist es? Nicht einmal Wunschdenken. Sondern es sind einfach Fehlvorstellungen, in was für Kinderschuhe Neuropsychologie noch ist.
In vielen Orten ist das doch so, auch in der Wirtschaft. Ob morgen der UBS-Kurs aufgeht oder abgeht, wissen wir nicht. Es gibt drei Möglichkeiten, geht auf, bleibt gleich, geht ab. Und wenn du 7 Forscherfreunde fragst, hast du alle die verschiedenen Meinungen. Schon das ist nicht vorhersagbar, sondern es ist eine Erwartung. Und meine Erwartung prägt, wie ich denke.
Ja.
Und dann alle kaufen, dann wird es teurer. Und morgen steht in der Zeitung, oi, 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 das kommt nicht gut. Übermorgen verkaufen sie alle und dann geht es wieder runter. Aber das ist ein psychologisches Geschehen und nicht wirtschaftliches Geschehen.
Aber es ist schon erstaunlich. Also weißt du, wenn wir jetzt nochmal wieder zurückgehen zu den Ägyptern. Also die haben vor 3000 Jahren
Vor 5700 Jahren
schon erkennt, aha, wenn ich auf diese Hirnregion einen Speer in den Grind bekomme, dann verschwindet mein Sprachzentrum oder was auch immer.
Meine Sprachfähigkeit,
und ja. Und viel weiter sind wir ja heute nicht wirklich.
Ja.
Es ist einfach auch eine riesige Industrie dahinter, die das Interesse hat, uns etwas anderes zu verkaufen.
Ja, kann man so sagen.
Jetzt gibt es doch aber, sagen wir, die Kilben oder ich weiß nicht, gibt es doch einmal so Medium, wo Gedanken lesen können, wo Zukunft lesen können. Was haltest du denn von denen? Ist das ein altes Wissen, das wir als Menschen mal hatten und verloren haben? Oder hat es das gar nie gegeben? Geben wir da einmal mehr Preis, als wir selber realisieren? Könnt ihr einfach gut Menschen lesen an sich?
In unserer Welt, sogenannte aufgeklärte Welt, sagen wir, das gibt's nicht. Aber schon in England, Irland, ist das vorausgesehen, das Lesen von Befindlichkeiten etwas ganz Normales.
Wie kommst du jetzt auf England?
Das ist einfach, das habe ich schon gesehen.
Okay.
Oder... Dort ist das normal. Und in Afrika, in der Geisterwelt, ist dort auch völlig normal. Für uns ist es absurd. So ist schon, unterschiedliche Kulturen haben unterschiedliche Betrachtung.
Unterschiedliche Wirklichkeiten.
Ja, genau, unterschiedliche Wirklichkeiten, das ist, denke ich, von dem müssen wir sagen, was ist objektiv? Deine Wirklichkeit ist nicht meine. Ich hatte einmal eine Italienerin als Patientin und die hat gesagt, sie sei infalit. Und ich habe gesagt, nein, sie sind nicht infalid. Mit dem Schaden, den sie hat, ist sie nicht infalid, arbeitsfähig. Und dann hat sie ihre Blusen aufgemacht, ihre Brustamputation gezeigt. Für sie, die Operation, hat sie invalid gemacht. Ihr Invaliditätsbegriff ist, ich habe meine Brust nicht mehr, ich bin infalid, habe ein Anrecht auf eine Rente. In der Schweiz nicht, aber in Italien ja.
Gut, aber das ist nochmal etwas, das ist ja so etwas wie eine objektivierte Wirklichkeit von einem Gesetz.
Aber dahinter steht eine Wertvorstellung.
Wo natürlich geprägt ist von der Kultur, wo sie rauskommt, ja, und vom, genau, Wissen, vom Recht, wo sie mitbringt.
Ja, und das Recht ist ja immer Erfolg.
Aber das ist noch, ja genau, ja gut, das stimmt, okay, gut, das stimmt, ja.